Heute kommt einer vorbei, ja, der ist wie gebacken für dieses Format aus so, so vielen Gründen.
Genau, erstmal schätzt er Podcasts, dann hat er, wie du mir vorhin verraten hast, wohl einen sehr guten Musikgeschmack und einen exzellenten Fußballgeschmack.
Ja, er ist, so schätze ich ihn jedenfalls ein, gleichzeitig jemand, der so das Früher und das Damals wertschätzt und auch ein Stück weit umarmt, gleichzeitig aber einer, schon durch seinen Job, der total nach vorne denkt und in Möglichkeiten denkt.
Das dürfte also spannend werden.
Ja, und vor allem, Dana, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit dabei bist, weil da ist gerade einer kurzfristig ausgefallen und dann habe ich mir die Dana schnell gegriffen. Also schön, dass du hier Co-Host heute bist.
Bin ich sehr gerne.
Und unser Gast, den sollten wir auch noch kurz vorstellen, das ist der Direktor Marketing und Digitalisierung bei Borussia Dortmund, Alexander Mühl. Mein Name ist Christoph Böker und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Alex, schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
Ja, durchaus. Der Dezember, November ist ja wilde Zeit in Fußballvereinen. Eine Menge Spiele, eine Menge Veranstaltungen, aber mir geht's gut.
Ja, ich überfall dich direkt mal mit einer etwas kontroversen Frage. Ist Podcast eigentlich noch ein Audio- oder schon ein Videoformat?
Ich glaube, es ist immer noch ein Audioformat. Aber du hast natürlich einen ganz großen Schwung dahingehend, dass das Format mehr und mehr über Video vermarktet wird und auch konsumiert wird. Wenn ich so Planungen von Plattformen wie Spotify höre, die Video ziemlich hoch priorisieren. Aber im Kern ist es immer noch ein Audioformat und ich glaube, ein Großteil der Leute genießt es dann auch beim Kochen, beim Laufen, unter der Dusche. Im Stau auf der B1, das stimmt. Also ich glaube immer noch ein Audioformat. Vorwiegend. Aber Video wird immer wichtiger und deswegen ja auch das angenehme Setting hier. Danke, dass ihr mich einladet.
Ganz genau. Also was ich kaum glauben konnte, die Plattform in Deutschland, auf der mit Abstand am meisten Podcast gespielt wird, ist YouTube.
Wusstest du das? Du müsstest es eigentlich wissen, ne?
Ja, wusste ich tatsächlich. Ich glaube aber auch schon lange, also es ist jetzt keine neue Entwicklung, aber da hast du ja auch dieses Phänomen und wir als BVB machen es ja auch, dass wir unsere Podcast-Formate immer mit der Audiospur zumindest hochladen und das Gleiche gilt aber auch für Musik beispielsweise. Also YouTube ist da wirklich eine Allzweckwaffe, was digitale Medienformate angeht. Aber Podcast, es ist so ein bisschen kontraintuitiv, man denkt es nicht, aber ja, ist schon wild.
Auf jeden Fall sehr schön, dass du bei diesem Format mitmachst, in dem wir immer Mitarbeitende von Borussia Dortmund sprechen, mit ihnen sprechen, sie kennenlernen. Der Beginn dieser Folgen ist immer ähnlich und zwar steigen wir mit den Fragen ein, die neue Mitarbeitende in unserem BVB-Intranet beantworten und die stellt Dana jetzt.
Ganz genau. Also erste Frage, das mache ich beim BVB.
Ich bin Direktor Marketing Digitalisierung, das heißt, ich verantworte einerseits das Erscheinungsbild des Clubs und die Marke BVB in allen Dimensionen, was die Eigenvermarktung angeht, das Branddesign, Kreation, Kidsclub, solche Themen hängen darunter. Und zum anderen ist es eigentlich so die fachliche Verantwortung für alle digitalen Kanäle und die Digitalisierungsbemühungen des BVB, also die Website, die App, CRM-Systeme, der Service hängt darunter. Das heißt eigentlich, wenn man so will, die ein Stück weit die Infrastruktur, was Marke und digital angeht, liegt in meinem Bereich.
Von da komme ich her.
Ich komme aus Herdecke, also Hagen geboren, habe mich dann 3 Kilometer nach Norden gearbeitet, bin in Herdecke im schönen Ruhrtal aufgewachsen und habe es dann noch ein paar Kilometer weiter nördlich nach Dortmund geschafft.
Wenn ich an Borussia Dortmund denke, dann?
Denke ich an Heimat und Identität.
An der Stadt Dortmund mag ich?
Ihre Kompaktheit. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Hamburg gelebt und Hamburg hat das auch ein Stück weit. Du kannst alles Relevante mit dem Fahrrad erreichen. Das Gleiche gilt für Dortmund auch. Und ich habe die Stadt auch wirklich nochmal neu schätzen gelernt, nachdem ich 7, 8 Jahre in Hamburg gelebt habe. In die Zeit fiel so Umbau, Phoenixsee. Das war schön, dann zurückzukommen und die Heimat nochmal neu zu entdecken.
Meine Position auf dem Platz?
Wäre, glaube ich, wie heißt es jetzt neudeutsch, die Holding Six?
Ah, die Holding Six.
Die Holding Six, ja, ganz genau. Weil es schon, finde ich, schon ein bisschen etwas strategischeres Arbeiten ist, im Zweifelsfall auch die Bälle verteilen, eine Infrastruktur schaffen, in der Kolleginnen und Kollegen dann wirken können. Und da ich ja privat immer noch so ein bisschen im Laufsport fröne, glaube ich, würde mir da auch Konditionsstärke auf der
Position. Du könntest doch auch Schienenspieler, komm. Der Mann läuft ab und zu Halbmarathon.
Ja, aber ich könnte mich nicht für einen rechten oder einen linken entscheiden. Von daher, dann gehe ich lieber ins Zentrum.
Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Ach, schwierig. Ich habe ja eine etwas krumme Karriere gefunden. Also ich habe mal Geschichte studiert, von daher wäre es mit Sicherheit eine historische Persönlichkeit. Oh, ich greife mal richtig hoch ins Regal. Ich hätte echt gerne mal eine Thekenrunde mit Willy Brandt und Strauß. Und glaube, das wäre interessant.
Ja, aber die wird schwierig, wenn mit Rauchverbot. Die muss dann auch ohne Rauchverbot stattfinden.
Wir reden jetzt nicht über meine privaten Laster. Ich hätte da kein Problem.
Und wir machen direkt weiter mit einer Entweder-Oder-Runde. Normalerweise käme jetzt natürlich sowas wie Meer oder Berge, Film oder Serie, aber das ist ja zu langweilig. Wir haben diesmal das Gefühl, dass wir es mit einem echten Musikliebhaber zu tun haben und deshalb für dich eine musikalische Entweder-Oder-Runde.
Ja. Das finde ich sehr schön, danke dafür.
Ja, und wir greifen direkt ganz oben ins Regal, Nirvana oder Blur?
Okay, also Messi oder Ronaldo direkt zum Einstieg. Blur.
Blur oder Miles Davis?
Zwei komplett unterschiedliche Kategorien, ja. Aber ich darf hier nicht mit Ausreden kommen. Nee, komm, Miles Davis.
Miles Davis oder Marvin Gaye?
Miles Davis.
Miles Davis oder Tracy Chapman?
Miles Davis.
Miles Davis oder Bruce Springsteen?
Der Boss.
Bruce Springsteen oder Oasis?
Oasis.
Oasis oder The Cure?
Ist auch brutal.
Finde ich auch.
Aber wenn ich in meine Biografie und meine Gefühlslage gucke, dann war Oasis eigentlich immer so der Soundtrack. Also ich hatte das große Glück, 18 zu sein, als Definitely Maybe rauskam. Und dann ergeben sich die Sachen von alleine. Insofern Oasis all the way.
Witzig, bei mir war es Disintegration von The Cure, war mein Soundtrack. Aber gut, wir gehen weiter mit Oasis oder Pearl Jam?
Oasis.
Oasis oder R.E.M.?
Oasis.
Oasis oder Massive Attack?
Oasis.
Oasis oder Queen?
Oasis.
Oasis oder U2?
Keine Frage, Oasis.
Boah, jetzt muss ich dich aber kommen, danach muss ich dich fragen, wer von den Gallagher-Brüdern verkörpert es mehr?
Sie beide zusammen. Ich habe tatsächlich jetzt, also falls noch einer einen Geschenktipp zu Weihnachten, wir nehmen ja jetzt Ende November auf, sucht, die Gallagher-Biografie, die jetzt rausgekommen ist, ist großartig. Ist vom britischen Musikjournalisten, der auch als Tourmanager ziemlich nah dran war an der Band.
Ist sie autorisiert von denen?
Ja, ich weiß nicht, ob sie autorisiert ist, aber okay. Sie ist auf jeden Fall, sie ist sehr gut recherchiert und sehr gut geschrieben. Der hatte die ursprünglich geplant als Doppelporträt über diese Brüder, um auch so diese Familiendynamik aufzuzeichnen. Und hat dann, und während er das Buch schrieb, haben sich halt Oasis wieder vereinigt. Insofern hat er dann ein neues Thema für sein Buch. Und er zeichnet das super nach. Und ich glaube, daran merkst du halt, er hat gesagt, die beiden haben halt unterschiedliche Jobprofile. Liam Gallagher ist halt ein Rockstar. Und Noel Gallagher ist ein Songwriter. Und beide haben ja auch in ihren Solokarrieren auf der Ebene total gut funktioniert. Aber zusammen sind sie halt Wahnsinn. Ja. Und insofern, glaube ich, kannst du es, wenn du die Band Oasis nimmst, glaube ich, kannst du es nicht voneinander trennen.
Und um das Ganze jetzt noch zu toppen, wollen wir von dir wissen, welches war eigentlich das beste Album, das 1991 erschienen ist?
Das goldene Jahr.
Da war eine Menge, das muss man tatsächlich mal sagen.
Da war wirklich eine Menge, aber ich glaube, das beste Album. Es sind alle großartig, aber ich glaube auch am besten gealtert, weil ich es auch tatsächlich nochmal in regelmäßiger Unregelmäßigkeit höre, ist 10 von Pearl Jam.
Ah, oh, okay.
Finde ich schon. Ich glaube, Nirvana's Nevermind hat damals am meisten ausgelöst. So. Aber ich merke, und ich habe jetzt nochmal die Doku auf Arte gesehen, dass ich schon gemerkt habe, Oasis, die Nirvana-Songs sind gar nicht so gut gealtert. Und bei Pearl Jam ist es wirklich anders. Also bis heute immer noch eine großartige Platte, die ich immer noch gerne höre.
Die höre ich auch tatsächlich gerne noch live. Das ist auch eine sehr, sehr gute Live-Band.
Das kann man auch noch machen.
Für mich ist das beste Album von 1991 tatsächlich 1992 erschienen, nämlich Rage Against the Machine. Das muss ich sagen, ist aus der Ecke für mich der weil du Nachhall gerade sagst, das, also meine Kinder hören das teilweise gerne.
Das ist auch meine heimliche Guilty Pleasure. sind ja Reaction-Videos von deiner Generation auf Musikvideos aus den 90ern. Finde ich faszinierend. Ja. Und wir hatten ja gerade eine sehr lustige Diskussion in der Vorbereitung, dass du mich gefragt hast, wie man R.E.M. ausspricht.
Richtig. Ne?
Eine absurde Frage für jeden, der in den 90ern irgendwie sozialisiert wurde. Aber naja, so sind die Zeiten.
Ich kann das ja hier jetzt mal auch offen legen. Ich habe dir schon bei Twitter gefolgt, also lange bevor sich unsere Wege hier bei Borussia Dortmund gekreuzt haben. Also damals habe ich noch in London gelebt und mir mein Twitter-Feed so ein bisschen so zusammengestellt, dass ich Leute da hatte, die einfach interessante Sachen, Lesetipps manchmal. Also waren auch viele Journalisten, Sportjournalisten dabei. Einfach, dass ich mitbekommen habe, okay, was gibt's Spannendes da draußen? Du bist mir irgendwann aufgefallen, weil du viel so aus dem Bereich, lest euch das mal durch, das ist interessant. Und meistens war das was so in die Zukunft geguckt hat. Gerne auch so englischsprachige Quellen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ach guck mal, wie praktisch, der Mann ist auch noch Borussia Dortmund-Fan. Ich muss tatsächlich sagen, gerade tatsächlich in den letzten Wochen, mehr als in den letzten Monaten, nimmt X, wie es ja jetzt heißt, für mich eine ganz schwierige Kurve. Also ich kriege da mittlerweile Sachen reingespielt in meinen Feed, die ich nicht haben möchte, die ich auch nicht abonniert habe, wo ich mich dann frage, okay, kriege ich das, weil jetzt jemand, den ich kenne, drunter kommentiert hat? Nicht mal das ist der Fall. Mhm. Also zwei Fragen im Grunde genommen. Wie hast du Twitter früher benutzt? Wie nutzt du X heute? Und siehst du diese Entwicklung auch?
Sehe ich komplett auch so. Und du merkst ja auch, dass sich der Algorithmus bei X, vormals Twitter, halt so verändert hat, dass eigentlich Postings mit Links, die nach außen weisen, eigentlich runtergeratet werden und nicht mehr so eine hohe Sichtbarkeit haben, weil das Plattforminteresse ja mittlerweile eigentlich nur noch ist, das Engagement auf der Plattform zu halten und gar nicht mehr als Traffic-Quelle zu funktionieren. Also insofern ist, also die Zeiten, wo ich mir Inspiration aus Social-Media-Channels geholt habe, muss ich leider mal so hart sagen, ist echt vorbei, weil das einfach nur ein Zufallsprinzip ist. Du kannst dir deine Feeds nicht mehr so kuratieren, dass du da regelmäßig Links rausziehen kannst. Und weil das bei mir eigentlich immer so ein Haupttreiber war hinter Social Media, ich hole mir Inspiration, ich gebe aber auch Inspiration. Das war das, was mich so Anfang der 10er Jahre, als die Plattform richtig groß wurden, fasziniert hat. Dementsprechend ist auch echt meine Nutzung zurückgegangen. Muss ich leider so halbwegs desillusioniert feststellen, weil ich da eigentlich immer sehr viel Freude dran hatte. Tragisch. Muss ich mit einer Mollnote den Part beschließen?
Ja, wir können ja vielleicht, pass auf, da habe ich, vielleicht eine ganz schöne Anschlussfrage dran, weil ich bin neulich in der ARD-Mediathek auf ein Sonderformat von Hart aber fair gestoßen, wo die etwas polemische These aufgekommen ist, ist Social Media tot oder stirbt Social Media gerade, weil angeblich 50% aller Posts, Kommentare in Social Media sind schon von Bots, die die Transkripts deines Texts auslesen und dann halt auch ein wertvolles, also sinnhaftes Feedback geben, aber halt 50% sind maschinengemacht, 50% sind echt. Führt das zu, nee, einem schleichenden Tod klingt jetzt für mich ehrlich gesagt zu groß, aber wozu führt das?
Naja, die These ist draußen, was du gerade gesagt hast. Also es gibt in den letzten zwei Monaten drei Artikel gelesen mit dem Thema Social Media is dead. Das ist natürlich der übliche Clickbait, also die rhetorische Zuspitzung in der Headline. Aber die Punkte, die du aufmachst, ist ja schon immer wichtiger. Dass du mehr und mehr, das gilt ja aber auch für Internet-Traffic insgesamt, mittlerweile hast du sogar eine Diskussion, wie viel Sinn macht das Open Web eigentlich noch, wenn, es gab jetzt eine Studie, 62% des deutschen Internet-Traffics bot-basiert sind.
Okay.
Ja, immer cum grano salis, aber ne, das ist schon, ich habe direkt eine Analyse gemacht, bei uns auf der bvb.de sind es nur 10%.
Okay.
Was aber auch
vielleicht nachher
nochmal in die... Ja, aber das ist halt... Ja, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich glaube, das ist das Glück, was wir als Fußballverein haben und als eine Organisation, die den Menschen wirklich was bedeutet und die dann wirklich originäres menschliches Interesse dann irgendwie weckt. In Social Media hast du, ja, du hast dieses Problem, dass viel Engagement und Kommentare vom Bots dann irgendwie kommen. Das wird auch immer mehr werden durch künstliche Intelligenz. Du hast auf der anderen Seite aber auch das Problem, dass du bei Inhalten auf Social Media ja auch gar nicht mehr die Gewissheit hast, dass das originärer menschlicher Inhalt ist. So, und so AI-Slop ist ja so dieses Schlagwort für mülligen, KI-basierten, synthetischen Content, der deine Feeds irgendwie verstopft und der auch wenig Akzeptanz bei Nutzern hat. Ich glaube halt, die Grenzkosten sind halt null. Das heißt, wir werden mehr und mehr von dem Content sehen und das wird die Nutzererfahrung für viele Menschen kaputt machen. Und ich habe ein konkretes Beispiel. Es ist ja... Uns ist ja allen bewusst, ohne lustige Tiervideos und Babyvideos, das ist eine eiserne Regel seit den Nullerjahren, wäre das Internet ja schon immer ein kalter und einsamer Ort gewesen. Das heißt, ich habe immer sehr viel Persönliches oh, wie süß, Momente daraus gezogen, wenn in meinem Feed mal einfach so ein lustiges Katzenvideo ist oder hin und her. Das habe ich aber gar nicht mehr. Und warum? Also bei mir war der Moment, als ihr habt ihr dieses Bunny-Video mitgekriegt, das einmal viral ging dann auf TikTok und Instagram.
Du musst es ein bisschen konkretisieren. Nein, ich habe zu viele Katzen und zu viele Hasen mittlerweile gesehen.
Aber wenn ich auch erzähle, erinnert ihr euch vielleicht und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war ein Video im Stil einer Überwachungskamera auf so einem Gartentrampolin. Ach, und dann hattest du eine Horde von niedlichen weißen Häschen, die darauf rumgehopst sind. Ja? Also triggert genau die richtigen Dopaminregler im Gehirn, dass du das Like da lässt, also richtig schön auf Engagement getrimmt, komplett KI-basiert.
Und
also,
jetzt muss man mal sagen, richtig gut gemacht, weil du hast dieses Flimmern von irgendwelchen Fliegen oder so noch in der Luft gesehen. Wahnsinn.
Wirklich gut gemacht. Und das ist aber was bei mir hängen geblieben ist, ist im Sinne von, naja, das lohnt das emotionale Involvement nicht, weil finde ich es noch süß, wenn es gefaked ist. Also mein Gehirn kannst du vielleicht, den Impuls hast du vielleicht, wenn du es das erste Mal siehst, aber sobald du länger als 2 Sekunden drüber nachdenkst, denkst du dir so, oh, und fühlst dich ja eigentlich, ehrlich gesagt, veräppelt. Und das ist genau der Effekt und ich befürchte, dass wir den in den nächsten Jahren immer mehr sehen werden und um mal die ganz elegante Kurve rund zu Borussia Dortmund zu kriegen. Ich glaube, dass das für Fußballvereine das große Pfund ist, mit dem wir auch in der Zukunft nochmal eine Relevanz haben. Wenn wir darauf achten, dass Inhalte bei uns halt authentisch sind. Und vielleicht mal aus ästhetischen oder künstlerischen Gründen man mit AI-Inhalten spielt und experimentiert, aber nie versucht, eine Realität vorzugaukeln oder eine Realität herbeizuprompten, die es nicht gibt. Das ist, glaube ich, eher die große Chance von Fußballfahren und BVB.
Sehr gut. Du hast die Kurve zu Borussia Dortmund schon wieder zurückgeführt. Wann und wie bist du denn BVB-Fan geworden?
Ich bin BVB-Fan geworden. Ich kriege das gar nicht mehr zeitlich genau rekonstruiert, aber tatsächlich Fan das erste Mal, als ich im Stadion war. Also vorher, so als du mit 11, 12 Jahren logischerweise Fußballinteresse, dann guckst du mal Bayern, dann guckst du mal Schalke, guckst mal Dortmund, guckst ja alles irgendwie an. Aber das Gefühl, dass ich was gefühlt habe, richtig gespürt habe, war tatsächlich, als mich mein Papa mit ins damalige Westfalenstadion genommen hat. Es war ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und es muss 85, 86 gewesen sein, glaube ich, oder 86, 87. Auf jeden Fall ist, ich meine, Frank Mill eingewechselt worden. Daran erinnere ich mich noch, weil mein Papa, der alte Noob, hat uns Stehplatz für die Nordtribüne besorgt. Das heißt, wir standen bei den Gladbach-Fans, die natürlich Frank Mill bösestens ausgepfiffen haben. Und deswegen ist mir das so prägend in Erinnerung geblieben. Ich weiß aber, dass ich zu dem Zeitpunkt dann einfach das Stadionerlebnis und das, was Fußball so ausmacht, einfach total faszinierend fand. Und nochmal auf einem anderen Level, als du das so als kleines Kind, was nur die Sportschau, wir hatten ja nichts damals in den 80ern, was nur die Sportschau dann irgendwie kennt. Das hat mir nochmal klar gemacht, das ist irgendwie was anderes und das hängt auch an diesem Verein. Und seitdem schlug da mein Herz für den BVB.
Auf meinem Rechner hier hinten klebt ein Aufkleber von Thomas Rosicki, wo ich einfach sagen muss, das ist für mich die Nummer 10 bei Borussia Dortmund. Ich bin jahrelang, er hat ja auch wirklich in nicht so schönen Jahren noch für uns gekickt ins Stadion gegangen und wusste, egal was heute ist, der kleine Mann, der Tscheche, wird spielen und ich werde es lieben. Was ist für dich, gibt es bei dir einen Spieler, wo du sagst, Mann, der war's?
Es fällt mir echt schwer, das herauszuheben, weil wir haben einfach so viele großartige Spiele gehabt und du hast auch zu allen irgendwo eine Verbindung dann irgendwie gehabt. Ich glaube, ich muss Schapi nennen. Also Chapuisat einfach, weil so 89, 90, 91, das war halt dann so wirklich die prägende Zeit, wo ich auch wirklich viel angefangen habe, ins Stadion zu gehen, viel auf der Südtribüne stand. Da war der schon der Spieler, wo man in dem Alter gesagt hat, der ist es irgendwie. Ich muss sagen, nach hinten raus, Frankie Mill, auch weil er jetzt von uns gegangen ist, auch immer, weil ich ihn als Typen einfach so großartig fand, von der ganzen Schlitzohrigkeit, wie er auf dem Platz agiert hat. Wir hatten damals, als wir das Cup-Trikot vor 3 Jahren rausgebracht haben, haben wir Nobby und auch ihn in der Stadion-Gaststätte Rote Erde nochmal fotografiert. Als ich das Foto gesehen habe, das war diese Reminiszenz ans 89er-Pokaltrikot, da ging mir auch nochmal das Herz auf. Also, absolut Chapuisat, aber Sweet Spot hat Frankie Mill.
Sehr schön. Ich habe meine private Dauerkarte auf der Südtribüne behalten, auch als ich 6 Jahre im Ausland gelebt habe und auch jetzt als BVB-Mitarbeiter. Wir haben natürlich eine Akkreditierung und ich arbeite auch mittlerweile bei der Mehrzahl der Heimspiele. Ich habe im Fernsehen schon mal ein paar Mal gesehen, du hast mittlerweile einen echt guten Platz bekommen. Ich glaube, du sitzt eine Reihe unter oder über dem C-Level. Jetzt frage ich mich zwei Sachen. A, hattest du eine Dauerkarte? Und B, behält man die, wenn man den mit den besten Platz im Stadion hat?
Also die erste Antwort lautet ja, ich hatte und habe auch weiterhin eine Dauerkarte. Einfach deswegen, weil ich auch immer noch gerne Public gehe, wie das so im Fußballsprech heißt. Also meine ist Ost-Oberrang. Die habe ich mal vor 15, 16 Jahren. Habe ich die mal irgendwie erworben. Auch glaube ich, habe ich da schon in Hamburg gewohnt? Nee, das war, als ich zurückgekommen bin. Und mir war aber eigentlich klar, dass ich die behalte. Also A, weil ich auch immer wirklich gerne noch auf den Plätzen bin, auch mal mit meiner Frau gehe. Ich will ja noch nicht immer beruflich ins Stadion irgendwie gehen. Und das wird wahrscheinlich jeder Besitzer von einer Dauerkarte kennen. Das ist halt dann auch einfach, du hast die Möglichkeit, Freunden eine Freude zu machen. Man hat ja auch die Jahre, ich habe da, wie gesagt, 15 Jahre gesessen, man kennt ja die Leute um einen rum und so. Und das wollte ich auch, ehrlich gesagt, einfach nicht verlieren.
Mhm. Hast du schon gesagt, Direktor Marketing und Digitalisierung, hast aber, auch das hast du schon erwähnt, einen geisteswissenschaftlichen Background, Geschichte. Ich habe auch Geschichte, aber im Nebenfach studiert in Münster. Wenn ich mir die Leute angucke, die damals in der Bibliothek gesessen haben, und die haben oft so ausgesehen, als hätten sie sehr wenig Tageslicht bekommen, das ist ein breiter Graben zwischen dem Menschenschlag und überhaupt auch dem beruflichen Alltag, den ich mir in großen Agenturen vorstelle, in denen du warst. Wie hast du diesen Riesengraben überbrückt und wann?
Naja, also ich glaube, der Graben ist gar nicht so groß. Das Problem, was ich finde in Deutschland in Bezug auf Geisteswissenschaften und Ähnliches ist, in Deutschland herrscht diese Vorstellung vor, du studierst auf einen Beruf. Mhm. Das ist aber eine sehr deutsche Sache. So, und wenn du jetzt, aber ich merke das auch, ich mache das auch an der Uni Münster beispielsweise, habe ich letztes Jahr einen Vortrag gehalten vor Leuten, die im letzten Studienjahr Geschichte war, und da ging es um Berufsperspektiven für Geisteswissenschaftler. Und dann hast du die Klassiker, ich will Lektor werden, ich will promovieren, ich will vielleicht Journalist werden. Aber ich habe damals, ich habe ein Jahr in Stockholm über Erasmus-Austausch gemacht und hatte da eine Menge Kommilitonen und Kommilitoninnen aus englischen Ländern. Und in England war das alles so, ja, ich gehe in eine Bank, ich gehe dahin. Weil bei denen eher so das Studium halt eher so ein Methodik- und Persönlichkeitsvervollkommnungsansatz ist. Ja? Und dann holen sie sich halt im Beruf im Grunde die Skills dran. Und ich halte hier nochmal das Plädoyer für ein geistwissenschaftliches Studium, renne ich bei dir ja offene Türen an, speziell geschichtswissenschaftlich, weil du kriegst, wenn du das ernsthaft machst und mit Ambitionen rangehst, kriegst du schon ein ganz gutes Rüstzeug mit. Also du bist gezwungen, also wir hatten Leselisten 1000 Seiten pro Woche, also du musst dich durch viel Material durcharbeiten. Du musst auch sehr viel präsentieren und reden, weil du ständig Hausarbeiten erstellen musst in den Seminaren. Und das Allerwichtigste ist, was du als Historiker oder als Sozialwissenschaftler ja machst, ist, du suchst Muster in menschlichem Verhalten auf Basis der dir zur Verfügung stehenden Quellen. So. Das kannst du aber auch losgelöst von jedem Subjekt machen. Also das heißt, als ich dann später, ne, also ich war dann wirklich in der großen Jobdürre von 2002 fertig geworden, also so Post-New Economy Crash, jetzt nicht die beste Zeit, um als Quereinsteiger in den Arbeitsmarkt irgendwie reinzugehen. Ich bin dann tatsächlich in Marketing- und Technologieagenturen gelandet, weil ich den Transfer hingekriegt habe, um zu sagen, naja, das Geschichtswissenschaftsstudium hat halt meine Art zu denken geschult und ich muss jetzt einfach für mich die Transferleistung hinkriegen, das auf einen anderen Sachverhalt anzuwenden. Das habe ich ganz gut hingekriegt. Will aber auch nicht verschweigen, dass mir dann auch schon relativ klar war, das Jahr in Stockholm war 99, 2000 und Skandinavien war damals halt, was Digitalisierung angeht, way ahead. Hm. Und dann als Expat musstest du ja ohnehin online dein Leben zu Hause organisieren. Also ich hatte dann recht früh Online-Banking und habe damals aber auch so eine generelle Faszination für das Medium entwickelt und habe dann schon während des Studiums mit Nebenjobs eigentlich versucht, Berufserfahrung in Projektmanagement, Konzeption von Webseiten, Content-Management-Systeme, Anforderungen an Content so zu sammeln. Und hatte dann eigentlich eine ganz gute Basis. Und da war eigentlich die Herausforderung zu sagen, okay, wo finde ich jetzt mal einen Einstieg? Das war dann über ein Volontariat in einer kleinen Agentur in Dortmund und bin dann 2005 nach Hamburg und da habe ich dann angefangen also heute nennt sich das User Experience Designer, damals nannten wir es Online-Konzeptioner. Also die Person, die eigentlich in technischen Systemen wie Websites oder Apps oder digitalen Produkten festlegt, wie der Nutzer mit diesem technischen System reagiert. Und auf der Basis dieses Konzeptes wurde dann halt ein Design gemacht und eine Programmierung angestoßen. Das ist im Grunde das, was ich gelernt habe nach dem Studium.
Inwiefern war das dann manchmal ein Kulturschock, als du von so einer großen Agentur dann zum BVB gekommen bist?
Kann ich gar nicht so pauschal sagen, weil was ich interessant fand, war, dass die Herausforderungen teilweise dieselben sind. Also kurz den Rekord auf meinen Werdegang. Ich habe halt angefangen in einer Agentur, wo ein sehr starker Digital- und Online-Anteil dran war. Ich bin dann aber 2012 nach Düsseldorf gewechselt. Bin dann aber schon nach Dortmund gezogen. Team Grönemeyer, wer wohnt schon in Düsseldorf? Und habe dann aber in Düsseldorf eigentlich die Aufforderung gehabt, habe in großen Netzwerkagenturen gearbeitet und habe da eigentlich viel Change Management gemacht. Also die kamen eigentlich aus der Kommunikationswelt des klassischen 30-sekündigen TV-Spots. Und meine Aufgabe war es eigentlich zu sagen, so wie übersetzen wir jetzt diese Kreation in digitale Produkte und in digitale Kampagnen. Das habe ich da halt gemacht. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, das ist halt Change Management, weil du musst halt schon schauen, wie kann ich den Leuten neue Kommunikationsräume klar machen, wie müssen sich Abläufe verändern, wie müssen sich Prozesse verändern, wie muss auch eine Idee anders gebaut sein, damit sie im Internet funktioniert. Und ich sag mal, ein ähnliches Setup hattest du ja, wenn du so willst, in Teilen beim BVB, wo man halt auch, der BVB stand extrem gut da, auch im Digitalen und Ähnlichem, aber trotzdem immer noch ein bisschen in so einer Silo-Logik. Meine These ist immer noch, Fußballvereine in den 10er Jahren, eine Menge Geld ist ins System reingekommen, dann hast du eigentlich linear die Organisationsbereiche hochskaliert, hast aber sehr stark in Silos gearbeitet und die Herausforderung war, das halt alles irgendwie zusammenzudenken, weil sich ja schon die Art und Weise, wie Fans mit Vereinen interagieren und denen folgen, über die letzten 10 Jahre radikal verändert hat über digitale Kanäle. So. Also das heißt, das war da eigentlich kein Organisationsschock, sondern ich habe gemerkt, so, okay, der BVB hat eigentlich die gleichen Herausforderungen, wie viele Agenturen, bei denen ich gearbeitet habe, aber auch Kunden, für die ich auf Agenturseite gearbeitet habe. Das ist, glaube ich, echt immanent. Und der andere Kulturschock würde ich gar nicht sagen, sondern das ist dann schon, wenn du von außen in Verein, auch als Fan, in einen Verein wie den BVB dann irgendwie reinkommst, dann hast du natürlich so mannigfaltige What-the-fuck-Momente im Sinne von, okay, klatsche ich halt mal mit Nobby Dickel auf dem Fuß. Ja,
wer ist denn hier alles im Meeting?
Exakt, genau. Also das war dann, fand ich dann schon fast einen größeren Eindruck hinterlassen, als jetzt eigentlich so die Aufgabenstellung. Ja. Und am Ende ist es ja dann ich glaube, Schock impliziert ja was Negatives. Und ich glaube, der Schock tritt ja eher ein, wenn du Frustration und Verweigerung dann triffst in so einer Veränderungssituation. Das war ja beim BVB nicht da, sondern das war ja von Anfang an, dass man dann produktiv darüber gesprochen hat, wie können wir denn gemeinsam die Sachen besser machen, und ich hatte immer den Eindruck, dass der Input, den ich dann so als Halbaußenstehender reingebracht hatte, eher dann so eine Diskussion irgendwie befördert hat. So. Und dann hast du keinen Schockmoment.
Apropos Gespräche, hast du eigentlich ab und zu auch mal verbal einen auf den Deckel bekommen, wenn du mit deinem Marketing-Blabla zu viel erzählt hast und Anglizismen um dich geworfen hast?
Zu viele Buzzwords.
Ja. Nee, tatsächlich noch nicht. Was aber auch daran liegt, dass ich es präventiv eindampfe. So, ich freue mich dann aber immer in Agenturrunden, in den alten Jargon.
Kannst du wieder loslegen, 5 Slides.
Ja, ganz genau. Wobei es ist ja eigentlich auch lächerlich. Also muss man ja auch sagen. Also es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, ne, die sind halt, wenn du so willst, Usus. Also wenn eine Conversion Rate, klar, das kann ich jetzt eindeutschen, aber macht relativ wenig Sinn. Aber gerade im Digitalbereich, so Kennziffern, das sind halt alles englische Begriffe. Teilweise hast du aber schon gerade so in der Marketing-Szene auch so das Gefühl, da wird dann mangelnde Substanz durch Wortgeklingel dann überdeckt. Und da habe ich eigentlich aber auch schon auf Agenturseite immer versucht, nicht in diese Falle zu tappen. Ich glaube, so eine grundsolide westfälische Sozialisation trägt dazu bei, dass man da ein bisschen imprägniert ist.
Ganz bestimmt.
Wortgeklingel finde ich sehr gut. Das werde ich mir auf jeden Fall merken und den aktiven Wortschatz überführen. Ganz anderes Thema. Als wir mit den Legenden in Brasilien waren, da hast du mir mal sehr geholfen und mir ein paar Slides rübergeschickt, weil ich sehr überraschend zu einem Vortrag an der Uni in Brasilien vor Kommunikationsstudenten gekommen bin. Ein paar aktuelle Zahlen, ein paar strategische Ziele waren dabei. Ein paar Slides fand ich besonders plakativ. Da ging es darum, wie normale, in Anführungsstrichen, Unternehmen Kunden haben, ja, die sich durch unterschiedliche Maßnahmen dann irgendwann hoffentlich mal zum Fan werden, um sie emotional zu binden. Und beim BVB kann und muss das natürlich anders laufen. Wie genau?
Ja, ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Also der Hintergrund von diesem Chart, was ich dir geschickt habe, ist, auf Agenturseite hast du eigentlich immer, am Ende kommt immer dieses Briefing und sei es im Subtext aber oder explizit hingeschrieben, ja, wir wollen, dass unsere Kunden auch Fans der Marke werden. Also das ist, wir wollen eine Love-Brand werden, das wäre der Anglizismus dazu, um den ja auch hier mal direkt zu nutzen. Beim BVB oder ich finde bei Fußballvereinen generell ist die Situation ja eine andere. Und zwar, wir haben ja Fans. Also Fans, die den Sport lieben, die unsere Spieler lieben, die das Gemeinschaftsgefühl lieben, die die Erfahrung BVB lieben. Und wir haben aber auch logischerweise als Fußballverein unter den ökonomischen Bedingungen, in denen wir arbeiten, das Interesse daran, diese Fans auch als Kunden zu gewinnen im Sinne von, dass sie Geld bei uns ausgeben und dann auch jenseits des Ticketings, sondern du hoffst, dass sie den Trikot kaufen, dass sie einen Schal kaufen, dass sie auch vielleicht mal im Bistro 09 essen gehen, dass sie einen Fußballakademiekurs brauchen. So. Und das ist ja eigentlich die große Herausforderung im Clubmarketing, weil dass die Leute zu uns als Fans kommen, ist ja erstmal ein Riesengeschenk. Nochmal, jedes andere Unternehmen in Deutschland, was nicht im Fußball ist, würde sich ja genau das wünschen. Ich finde, das verpflichtet uns aber halt dazu, das mit einer gewissen Sorgfalt zu machen. Weil, und das kennt ja auch jeder, wir waren vorhin bei Musik. Wenn du das Gefühl hast für deine Lieblingsband, bist du eigentlich nur noch eine Melkkuh. Ja? Jetzt kann man auf die Monetarisierung der Oasis-Tour auch unter den Aspekten schauen. Ja? Also wie Liebe, Zuneigung, dann einfach maximal monetarisiert wird, das löst einfach eine Reaktanz aus. Mhm. So, du fühlst dich halt nicht mehr respektiert in deiner ehrlichen Zuneigung zu deinem Objekt des Fantums. Und ich glaube, auf lange Sicht hilft dir das dann auch nicht bei der Monetarisierung. Das heißt, es ist immer die Herausforderung, diesen schmalen Grat zu gehen, Optionen zum Geld ausgeben anzubieten, auch zu antizipieren, wo steckt ein Mehrwert für unsere Fans drin, was wäre ein Produkt, was für sie interessant wäre, das dann auch anzubringen, aber halt dann nicht wirklich nach Schweinebauch-Werbungsmanier dann halt die Leute dazu penetrieren. Das hat eine Menge Implikationen, auch wie wir mit Fandaten umgehen, mit was für einer Frequenz wir kommerzielle Botschaften raussenden. Das prägt dann schon wirklich das Arbeiten und auch die eigentlich die gesamte Marketingkommunikation von BVB.
Ganz anderes Thema. Tommy Schmidt kennst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch den sehr bekannten Podcaster. Der hat ja mal ein Volontariat bei einer anderen Borussia gemacht und hat mehrfach in seinem Podcast gesagt, irgendwann hat er gemerkt, ich kann diese Spiele nicht mehr gucken wie ein Fan, weil ich irgendwie immer auch Mitarbeiter bin, immer Aufgaben habe und das Fan-Dasein, die Leidenschaft in den 90 Minuten, die gerät immer mehr in den Hintergrund. Wie einfach oder schwer ist es für dich, vor allen Dingen auch als leitender Mitarbeiter, zu 100% manchmal einfach den Fußball zu genießen und fallen zu lassen, dass, also inwiefern kannst du ein Spiel noch sehen wie ein Fan?
Immer, ab Anpfiff.
Das gelingt dir?
Ja.
Okay.
Nein, also ich merke das schon. Am Anfang hast du den professionellen Blick, also Bandensituationen.
Genau, die ganzen Maßnahmen.
Programm, genau. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, da bin ich ja dann am Spieltag auch nicht direkt operativ verantwortlich, sondern da habe ich einen Abteilungsleiter Marketing, wir haben die Teams, die da vor Ort sind, da machst du vorher den Check, du checkst die Planung und trotzdem ertappe ich mich dann, wenn ich im Stadion dann unterwegs bin, vor dem Spiel, achte ich natürlich darauf, sieht das alles gut aus oder muss ich jemanden anrufen, nochmal nachfragen. So. Das endet aber mit Anpfiff. Dann guckst du noch, mach das vielleicht nochmal aufs Bandenbild, aber dann schaffe ich es tatsächlich, mich auf das Spiel zu konzentrieren und bin dann auch erstmal Fan und will Borussia siegen sehen.
Sehr cool. Schön. Da habe ich noch eine schöne kleine Nachfrage. Und zwar 2006, als die WM in Deutschland war, war ich gerade in der Ausbildung bei RTL in Köln. Und sehr last minute bin ich dann noch zu zwei Karten zum Halbfinale Deutschland-Italien in unserem Stadion gekommen. Hab dann aber beim Anpfiff gemerkt, neben mir sitzt ein unfassbar hohes Tier von RTL. Und da waren natürlich wahnsinnig viele Emotionen drin. Also es war ja wahnsinnig heiß und wahnsinnig laut. Und es war ein WM-Halbfinale. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich denn jetzt? Darf ich den Schiri beschimpfen? Darf ich aus dem Sitz gehen? Darf ich mich freuen über ein Tor? Wie ist das bei dir, als du irgendwann zum ersten Mal auf dem Platz, ich weiß gar nicht, ist es Block 26, in der Ebene da gesessen, hast du dich auch gefragt, darf ich hier eigentlich voll aus dem Sitz gehen?
Naja, bei den ersten Spielen klar, aber du kommst ja neu in so eine Situation und dann guckst du ja auch erstmal, was ist so der Comment, ne? Also wie agiert man dann da? Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Reihe, wo wir da sitzen, nicht aus dem Sitz geht.
Sehr schön.
Ne? Manchmal ist man dann im Kamerabild, das ist dann manchmal so ein Nebeneffekt. Aber nein, also du kannst es ja auch nicht einbremsen. So, ne? Und aber du hast natürlich, also ich war jetzt auch nie derjenige, auch Ostoberrang, der hochgesprungen ist und dann erstmal 30 Sekunden lang den Schiri durchbeschimpft hat. Das ist ja auch nicht meine Art so. Ne? Also insofern musste ich mich da jetzt auch nicht groß verstellen. Okay. Aber in einer spannenden Spielsituation, in einem Frustmoment, in einem Jubelmoment, klar, also das lässt du dann schon raus.
Wo wir gerade bei Emotionen sind, was waren denn deine drei emotionalsten BVB-Momente?
Ich habe mir tatsächlich ein paar notiert, weil ich mit so einer Frage tatsächlich gerechnet habe.
Gut vorbereitet.
Habe. Ja, es ist, willst du sie professionell oder privat oder was?
Ja,
was wollt ihr?
Also es wäre komisch, wenn du jetzt drei positive Sachen nennen würdest, finde ich, weil Borussia Dortmunds Geschichte ist halt nicht nur. A walk in the park, um es mal auf Englisch zu sagen. Von der Seite bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Okay, ich fange mal mit dem professionellen Kontext an. Also es geht um die emotionalsten BVB-Momente. So. Ein Ding, was wirklich immer noch nachhalt, ist Mainz. Mhm. Ich muss ja nur den Städtenamen sagen und alle wissen, was gemeint ist. Das hatte aber nochmal diese Sonderbedeutung, weil die Woche vor Mainz war, ihr werdet es wissen,
ultra anstrengend.
War unfassbar anstrengend, weil du natürlich alles vorbereitest für den Fall das. Und da kam bei uns, also da ist unheimlich viel Liebe und Herzblut reingeflossen und wir hatten ein Maßnahmenbündel vorbereitet, was wir zünden. Wir hatten geniale Ideen, wie du es halt dann auch machen musst. Hinzu kam, dass wir in der darauffolgenden Saison ja unser Corporate Design umgestellt haben, also das Erscheinungsbild vom BVB verändert haben, die grafischen Flächen, eine neue Typografie und wollten natürlich auch dann die Kommunikation rund um die mögliche Meisterschaft dann auch dazu nutzen, dieses Corporate Design dann irgendwie zu lauschen. Also es war nochmal der professionelle Aspekt, der da drin steckte. Und dann zu merken, dass all das, was du da vorbereitet hast, in weiten Teilen dann, zum Glück nicht alles für die Mülltonne, aber vieles für die Schublade. Ich hoffe inständig, dass wir mal wieder in so eine Situation kommen. Das war schon, da hatte ich eigentlich den Doppelfrust. Also als Fan war ich gebrochen, wie man so schön sagt. Aber professionell war es dann auch echt, war es eine unfassbare Enttäuschung. Also das war wirklich ein negativer, emotionaler Punkt,
Aber fair enough, dass der zu deinen Top 3 dazugehört, weil das muss man sagen, wir haben halt alle diesen Tag sehr, sehr intensiv durchlebt.
Aber jetzt was Schönes.
Was Schönes. Vielleicht ein bisschen abseitig und zwar werfe ich jetzt mal Mirza in die Verlosung.
Ah, okay.
Werdet ihr erkennen, genau. Mirza ist ja der Leiter der Nordstadtliga und in dem Zusammenhang habe ich natürlich einen professionellen Kontakt zu ihm, aber ich kenne Mirza seit, jetzt bald sind es 30 Jahre.
Okay.
Und der Hintergrund ist, dass Mirza und ich, guck mal, wir kommen wieder zurück auf die Musik, Mirza und ich uns kennengelernt haben so 96, 97 auf Konzerten und in Ruhrgebietsclubs, weil wir beide in dieser ganzen Hardcore-Punkrock-Szene so ein bisschen sozialisiert wurden, die es damals im Ruhrgebiet gab. Und hatten immer einen guten Draht zueinander, ist ja ein Pfundskerl, wirklich. Und dann haben wir uns aber aus den Augen verloren. Und zwar bin ich ja damals zum Studieren nach Stockholm gegangen. Und komm wieder und Mirza ist weg. Und ich so, was denn, wo ist Mirza? Und dann war das zu der Zeit, Mirza war ja biografisch, er war ja Bürgerkriegsflüchtling aus Bosnien zu der Zeit. Und seine Duldung ist ausgelaufen. Und er ist dann in die USA gegangen, nach Pittsburgh. Und dann hat man sich so aus den Augen verloren. Das war ja alles pre-Handy und also wie willst du auch den Kontakt halten?
Interessant, weil Nevin ist ja auch in die USA gegangen dann.
Genau. Okay. Die hatten da, also ich kenne die genauen Hintergründe nicht, auf jeden Fall. Was ich aber dann nicht wusste, ist, dass Mirza irgendwann zurückgekommen ist. Und dann war ein Meeting angesetzt, weil wir ja mit der Nordstadtliga kooperieren. Ein fantastisches Projekt unter ganz vielen Aspekten. Und da war ja klar, komm, wir setzen uns mal mit dem Team der Nordstadtliga zusammen, um mal zu sprechen, was können wir denn an geilen Sachen machen. Lauf in das Meeting und sehe Mirza da sitzen.
Digital oder analog?
Analog.
Oh, das war Postcode. Das ist ja klasse.
Und das war halt, das war wirklich ein positiv emotionaler BVB-Moment, dass der BVB quasi die Bühne geschaffen hat für mich, dann doch diesen alten, ich glaube, ich darf ihn Freund nennen, dann in dem Kontext wiederzusehen. Also das war wirklich nochmal was.
Sehr schön.
Und dann dritter emotionaler Moment, und ich gehe jetzt auch gar nicht auf die sportlichen Ereignisse ein, sondern ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die emotional auch viel dafür aussagt, wie ich Fußball irgendwie empfinde. Und zwar ist es so, ich war Geschäftsführer in Düsseldorf und hatte einen Mitarbeiter, auch super Typ, mit einem Charakterdefekt. Er war halt Fan einer Gelsenkirchener Mannschaft.
Hey.
Trotzdem, unfassbar netter Mensch. Und der ist dann aber leider tragischerweise verstorben.
Oh.
Ich weiß noch, bei der Beerdigung waren wir dann natürlich auch im Gespräch, saß zusammen mit den Angehörigen, und der hatte halt einen kleinen Jungen, mit dem er auch immer ins Stadion gegangen ist, wie man das halt so macht als Ruhrgebietsvater. Und ich weiß noch, das tat mir in dem Moment so leid, dass der, nicht nur, dass er seinen Vater verloren hat, sondern auch dieses mit dem Papa ins Stadion irgendwie gehen, und man unterhielt sich da mit der Witwe, und ich sagte dann einfach mal irgendwann so: Mensch, man ist ja auch hilflos in solchen Situationen. Hm. Aber dann habe ich zumindest gesagt: Du, wenn dein Junge mal ins Stadion will und das Derby mal sehen will, dann sagst du mir Bescheid, dann kannst du meine Dauerkarten haben. Und dann klingelte tatsächlich ein paar Monate später das Telefon. Und dann war die Witwe dran und sagte zu mir: Mensch, Alex, ja, der Junge würde echt gerne das Spiel sehen gegen Schalke. Der möchte aber mit dir gehen.
Oh,
was
okay.
Wo ich mich unfassbar geschmeichelt gefühlt habe, und das war auch so ein emotionaler Moment für mich, weil ich das Gefühl hatte, da konnte ich auch wirklich noch was tun, um da vielleicht auch der Familie zu helfen, einfach nur diese Möglichkeit zu bieten. Geh mit dem Jungen ins Stadion. Pleacher Kerl, super geil, hatte seine Kamera mit. Er kämpfte damals drum, YouTuber zu werden. Also er musste auf 2000 Follower kommen, hat dann also auch einen Stadionvlog gedreht, und es war wirklich niedlich. Also war wirklich ein schöner Tag. Das war das 4-4.
Oh!
Das heißt, ich sitze mit dem Jungen im Stadion. Ja? Und in der Situation, die ich jetzt gerade hergeleitet habe. Und es steht 4-0 zur Halbzeit. Ich denke mir so: Verdammt. Was macht das jetzt mit dem Jungen? Der hatte super Spaß, so, ne? Aber weil er einfach auch die ganze Experience Bock hatte. Und dann kassieren wir, muss ich keinem erzählen, ne? Das Spiel endet am Ende 4-4. Und ich sitze da, denke mir so: Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Aber guck nach rechts und sehe den Jungen und denke mir so: Der kann nicht mehr mit seinem Papa ins Stadion gehen, aber jetzt hat er zumindest, das ist ein Tag, an den er sich, glaube ich, hoffentlich immer
erinnert. Auf jeden Fall.
Und das ist also einer meiner emotionalsten BVB-Momente, deswegen, aber auch deswegen, und weil er halt einfach widerspiegelt, was Fußball ausmachen kann. Verstehst du? Also natürlich geht es um das, was auf dem Platz passiert, aber ich finde, dass die Magie von Fußball liegt ja in diesem kulturellen Kontext, den er irgendwie mitgibt. Die Begegnung, die du hast, die Menschen, die du kennenlernst, die Tragik, die da mitspielt, wir Jubel, Trauer, all das, und das ist das, was mich an Fußball so fasziniert. Dass er halt so total sein kann und jede Lebenssituation irgendwie widerspiegeln kann. Auch die Mirza-Story zahlt in das Gleiche rein. Ja? Natürlich, also der Sport ist dann häufig eher so der Katalysator oder der Anlass, um mal viel größere Dinge wiederzuspiegeln, zu triggern, zu ermöglichen. Das liebe ich an Fußball.
Schön, boah, das waren jetzt wirklich, also wenn ich vorher gewettet hätte, was du nennst, keiner der Momente wäre mir da. Also meins vielleicht noch, aber das war
stark,
sehr,
ja.
Sehr, sehr interessant.
Ja, und ich habe hier tatsächlich sogar, ich habe 5 auf dem Zelt stehen. Also ich könnte noch, also das ist der Punkt, Fußball produziert einfach solche Momente. Und wenn du halt, ja gut, jetzt mittlerweile auch über 30 Jahre Fan, dann hast du halt so ein paar Anekdoten. So, ne? Und auch jenseits des Sports, wo du sagst: Da hat mich der Sport einfach begleitet und das Fantum zu diesem Verein einfach mein Leben beeinflusst und mir großartige Momente geschickt.
Schon mal einen Platzsturm gemacht in 30 Jahren Fan sein?
Nein, tatsächlich nicht.
Dazu ist es
zu weit vom Oberrang aus nach unten.
Absolut. Ja, genau. Da war ich immer zu faul zu.
Welche anderen Stadien hast du noch auf deiner Bucketlist?
Ich nehme, wie es kommt. Wo ich aber wirklich gerne mal ein Spiel sehen würde, wäre in Venedig.
Ja, aber das habe ich gerade im Vorgespräch schon erzählt. Da bist du, glaube ich, auch ein großer Fan, weil die tatsächlich auch auf deiner, ich sage jetzt mal, Marketing-Ebene, glaube ich, auch viel richtig gemacht haben in der Vergangenheit.
Ja, ja, also was Venezia da macht, ist jetzt auch marketingtechnisch ein total interessanter Case, wie sie auch damals die Trikots designt haben, die Clubvermarktung gedacht haben. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ich vor ein paar Jahren mal privat in Venedig war. und bin dann immer gerne laufen gewesen. Und wenn du halt in Venedig joggst, dann läufst du halt auch einmal die Insel dann zum Ende. Und ja, da steht halt dieses Stadion. Und ich weiß ja, dass ich da vorstand und mir gedacht habe, verdammte Axt, also hier mit dem Lagunenblick mal ein Spiel zu sehen. Da weißt
direkt
ja gar nicht,
dahinter beginnt das Wasser quasi.
Exakt.
Ne?
Okay. Und du kannst halt von der Tribüne, klar aufs Spielfeld, aber du siehst halt auch auf die Lagune. Das fand ich immer total großartig. Da ein Spiel zu sehen, das muss ich auf jeden Fall nochmal hinkriegen.
Mhm. Ganz anderes Thema. Wir müssen hier so ein bisschen hüpfen, weil ansonsten wird der Podcast 2 Stunden 30 lang. Ja, werden wir je Fans in Asien oder Amerika ein Stadiongefühl in Dortmund, ich sage jetzt nicht zu 100%, aber vielleicht zu 90% transportieren können? Ich habe da auch schon mit ein paar anderen im Verein drüber geredet, die gesagt haben, boah, schwierig, egal was da an technischem Fortschritt kommt. Ich mache nochmal eine Variante rein, das hast du bestimmt auch gesehen, diese Firma COSM in L.A. unter anderem, da setzt man sich rein und hat so ein bisschen wie IMAX, nur noch viel, viel größer.
Diese Sportbars.
Also, genau, machen, richtig. Ne? Also ja. Und du nimmst auch die Kameraperspektive, dass du plötzlich auf Höhe der Eckfahne sitzt und dann guckst du den Ball sozusagen von rechts unten nach links oben hinterher, wie er vielleicht in Old Trafford dann ins Tor fliegt, wo ich so gedacht habe, okay, das kommt zumindest ein bisschen nah ran. Also wie siehst du das, den Horizont?
Boah, eine Prozentzahl finde ich schwierig, aber ich glaube, dann kriegst du es zu 75% hin. Also ich glaube, du wirst schon über Fortschritte in VR und AR-Technologie, wirst du schon solche holistischen Erfahrungsräume schaffen können, wo du halt über Sound und Video schon das Gefühl hast, dass du verdammt nah dran bist oder dass du sehr nah in einer Experience bist. Aber jeder, der regelmäßig ins Stadion geht, weiß ja, dass ja noch viel mehr dranhängt. Ja? Von der Bierdusche über die Soundkulisse und das spontane Aufspringen, das Abklatschen mit den Nachbarn. Deswegen glaube ich, diese letzten 25%, die auch gerade bei uns im Stadion, glaube ich, nochmal viel Magie ausmachen, die wirst du, glaube ich, nur sehr schwer über digitale Mittel transportieren müssen. Ich glaube, das ist dann aber auch gar nicht notwendig. Ne? Also es ist ja immer dieser Zwiespalt zwischen Fußball als Identitätsprodukt und kulturelles Phänomen und einem reinen Entertainment-Produkt. So, ne? Und ich glaube, jeder, der auch international Borussia Dortmund verfolgt, wird immer wissen, so the real deal ist halt im Stadion, weil nur da verstehst du den Verein und auch die Clubmarke und die ganze Erfahrung BVB in seiner Gänze. Und ich glaube, du kannst dann natürlich gucken, wie kannst du ein Medienprodukt so weiterentwickeln, dass du so viel wie möglich davon mitkriegst. Ne? Aber da glaube ich, über die 75% wird es nicht gehen, ja, weil dann kommen diese Faktoren rein, wie Identität und eine Nähe, die einfach digital nicht transportierbar ist.
Eine Sache, die für, glaube ich, jedes Unternehmen wichtig ist, aber bei uns bestimmt auch eine Herausforderung, mit der du dich immer wieder befassen musst, ist, man versucht ja, die Menschen, die sich für einen interessieren, auf den eigenen Kanälen zu halten. Jetzt haben wir natürlich, kommen wir in den Genuss, dass wir eine Wahnsinnsreichweite haben zu Fans eben in Asien und in den USA, dass es oftmals aber Kanäle sind, die uns gar nicht gehören. Also die entweder Google gehören oder Meta und so weiter. Wie groß ist die Herausforderung und wie sehr ist es machbar, dass wir den Fans unsere eigenen Kanäle so schmackhaft machen, dass sie sagen, ach, da finde ich es auch schön.
Also was die Erreichbarkeit dieses Ziels angeht, ich glaube, da hängt es ganz stark davon ab, dass wir immer in der Lage sind zu verstehen, was wollen unsere Fans in bestimmten Situationen, an bestimmten Orten für Inhalt haben und daraufhin konsequent unser Angebot bei den ganzen Plattformen darauf ausrichten. Das ist das eine. Das andere ist, am Ende hängt es immer an den Bedürfnissen der Fans. Und es wird auch Fans geben, denen reicht es, wenn Schwarz-Gelb hin und wieder mal in ihrem Instagram-Feed auftaucht. Das reicht denen. So, und die dann zu konvertieren, wird dann natürlich schwierig. Mhm. Die Herausforderung für uns ist halt, und wir haben das vorhin angeschnitten, Zukunft Social Media, du bist halt einfach, was die Möglichkeit, deine Fans zu erreichen angeht, halt den Algorithmen der Plattform dann unterworfen. Und die kannst du bis zum gewissen Grad beeinflussen, aber das ist auch ein Katz-und-Maus-Spiel, weil sich Algorithmen ändern. Und wir sehen ja auch bestimmte Mechaniken, ne? Empörung triggert total, ja. Engagement und ähnliches. Da fragst du dich ja auch, in das Spiel willst du ja nicht reingehen. Also wir würden ja als BVB jetzt auch nicht sagen, wir schreiben nur noch Clickbait-Headlines, die halt maximal auf den Klick optimiert sind, weil das ist halt nicht der BVB. oder die Art vom BVB zu kommunizieren. Also da sind wir ja auch in unserer Marke, wenn du so willst, limitiert, uns auf diese ganzen Spielchen einzulassen, die im Online-Marketing gespielt werden. Das wollen wir halt auch nicht. Genauso wenig, wie wir jetzt AI-Bilder produzieren würden, womit wir die Leute irgendwie in Engagement oder einen Klick dann irgendwie locken. Also da haben wir ja auch, da sind wir limitiert. Also das ist halt der Kern des Problems. Und wir stehen ja gut da. Also wir haben ja gute Reichweite auf unserer eigenen Plattform. Wir arbeiten aber ständig daran, dass die größer werden, weil nur wenn Fans halt beispielsweise bei uns ein Newsletter abonniert haben, regelmäßig auf unserer Website sind, können wir uns sicher sein, dass sie auch alle Informationen bekommen. Und da rede ich jetzt nicht nur von kommerziellen Informationen, sondern auch solchen Sachen wie Spieltagsnews oder ähnliches.
Genau.
Ne? Es hat ja auch, Kommunikation ist ja nicht immer nur kommerziell getriggert, sondern es geht ja auch darum, Fans Services und Informationen zu bieten, die sie glaubwürdig dann auch von uns bekommen. Zum Beispiel auch ein unheimlich wichtiges Thema ist die Optimierung von unseren Inhalten für Sprachmodelle. Ja, also für KI-Assistenten.
Ja.
Es ist ja, normalerweise würde man ja sagen, wenn man jetzt Anreiseinformationen zum BVB sucht, dann ist ja der richtige Weg, auf bvb.de zu gehen. Da haben wir eine Seite, die dafür optimiert ist. Wir haben Serviceinformationen und Ähnliches. Ich kann aber auch jeden Fan verstehen, der sagt, naja, da frage ich halt ChatGPT oder Perplexity oder Google Gemini. Die Information, die da aber ausgegeben wird, muss ja korrekt sein. Und deswegen ist es für uns wichtig, unsere Plattform auch auf so etwas zu optimieren. Ja, wenn man das jetzt strikt anlegen würde, würde man sagen, wir sperren unsere Plattform, sodass die halt nicht gecrawlt werden kann von den Bots und die Informationen auslesen kann. Das wäre aber wieder nicht im Interesse unserer Fans. Sondern wenn unsere Fans sagen, okay, ich hole da meine Informationen raus, dann ist es meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass sie diese Informationen dann da erreichen und muss mir dann andere smarte Wege einfallen lassen, die Leute zum Besuch auf unserer Website bewegen. Das ist das Briefing an mich und mein Team.
Technische Entwicklung, wir schneiden das ja gerade so ein kleines bisschen an. Ich denke, du wirst mir recht geben, wenn ich sage, wir haben eine unfassbar heterogene Masse an Menschen, die sich als BVB-Fan bezeichnen, nicht nur wo sie gerade leben, sondern auch wie sie den BVB erfahren. Also ich sage jetzt mal, ein 60-jähriger Dauerkarten-Fan beim BVB ist ja was anderes als jemand, der jetzt vielleicht in den USA 2017 BVB-Fan wurde, weil Marco Reus auf dem Cover von FIFA war. Jetzt rühmen wir uns zu Recht, ein westfälischer Traditionsverein zu sein. Können wir dann im übertragenen Sinne manchmal trotzdem ein First Mover oder wenigstens ein Smart Mover sein, wenn du, dein Team, wer auch immer sagt, ey, da auf dem Zug, da müssen wir jetzt mitfahren?
Naja, was heißt auf dem Zug mitfahren? Also First Mover und Smart Mover sind ja zwei Sachen. Also First Mover ist ja, also was wir glaube ich nicht machen würden, ist Innovation um ihrer selbst willen zu tun. Nur, dass wir hinterher sagen können, guck mal, was für einen tollen Innovationscase wir hier gemacht haben. Okay. Damit stellen wir uns jetzt beim Spobis auf die Bühne. Egal, ob es einen interessiert hat. So, also das ist jetzt nicht so meine Philosophie und ist, glaube ich, auch nicht die Philosophie vom BVB. Sondern auch da wieder, es hängt am Ende davon ab, ist es ein Mehrwert für unsere Fans. Wenn wir sehen, oder jetzt auch in der Kommunikation, ja, wenn wir sehen, Videopodcasts gehen reichweitenmäßig durch die Decke, dann wird das ja bei uns eine Diskussion triggern, wie entwickeln wir, oder hat es ja sogar schon getriggert, ne, da ist die Kamera, wie müssen wir unsere Audioformate weiterentwickeln, sodass BVB-interessierte Fans auch auf diesen Plattformen oder in dieser neuen Art zu kommunizieren bestmöglich den BVB auffinden können. So, und so ist es eigentlich auch mit allen anderen Innovationsthemen. Ne? Dass wir da ein westfälischer Traditionsverein sind, hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun.
Okay.
Das ist ja eigentlich unsere das ist ja im Grunde die Glut, aus der wir unsere Kraft dann irgendwie ziehen. Aber das Wichtige ist ja, wie halten wir, wie schüren wir die Glut und was für Brennstoff legen wir nach? Und dazu müssen wir ja eigentlich, um in diesem, die CSR-Abteilung mögen mir dieses sehr fossile Sprachbild verzeihen, um in dem zu bleiben. Also dafür müssen wir ja genau diese Diskussion führen. Aber das machst du immer nur daraus, dass du versuchst zu verstehen, nicht was ist der nächste Trend, sondern okay, da ist ein Trend, inwieweit ist der denn für uns relevant? Wie jetzt bei dem Thema Chatbot und AI-Assistenten, natürlich ist der für uns relevant. Wenn BVB-Fans verstärkt Serviceinformationen über solche Chatbots abrufen, dann müssen wir sicherstellen, dass die Informationen da drin sind. Und vielleicht kann man ja in Zukunft dann auch über solche Chatbots und KI-Agenten auch sowas wie einen Adrenalintrip oder einen Fußballakademie-Kurs buchen. Wenn das Interesse dann da ist, wäre das zum Beispiel ein Innovationscase, wo wir uns hinsetzen würden und sagen würden, wie können wir das denn machen?
Wo können wir uns alle vielleicht mal was abgucken? Kannst du vielleicht irgendwie einen sogenannten Best Case verraten, den du mal irgendwo anders gesehen hast?
Ich meine, wir hatten vorhin das Thema Venedig schon mal und vielleicht kann man das noch mal kurz beleuchten. Also was Venedig damals ja hinbekommen hat, war, dass sie eine Clubmarke, die halt minimale Strahlkraft irgendwie nach außen hatte, auf einmal interessant gemacht hat für Millionen Menschen weltweit. Und das haben sie eigentlich durch Design gemacht. Also die haben ja damals das Clubdesign komplett neu definiert, haben wunderschöne Trikotdesigns an den Start gebracht, haben die Art und Weise revolutioniert, wie man Fußballtrikots launcht und präsentiert. Also hatten dann ja das erste Mal wirklich Fashion-Models eingesetzt, haben die auf Gondeln gesetzt, damit durch die Kanäle gefahren. Also haben Fußballtrikots wirklich als High-Fashion positioniert. Und ich weiß, als das damals rauskam, alle haben darauf geguckt und so, okay, wow, das ist mal wirklich anderer Weg. Und hatten dann auch, ich hatte mich mal mit den Leuten von Venedig unterhalten, hatten dann auch unfassbar Umsätze dann im Ausland. Ich meine, zu dem Zeitpunkt haben die in der zweiten italienischen Liga gespielt. Ne? Aber das war, fand ich, sehr clever gedacht aus der Stadt Venedig, die ganzen Ästhetik, die die Stadt trägt, das dann auch mal konsequent auf den Fußballverein anzuwenden. Man könnte einwenden, dass das natürlich sehr künstlich und wenig organisch gewachsen ist. Die Kritik muss man stehen lassen. Aber als Best Case glaube ich immer noch was interessant ist, sich anzugucken. Zeigt aber auch ein bisschen die Schattenseite, die da drin steckt. Weil was du jetzt seit 2-3 Jahren siehst, ist eigentlich, dass jeder Fußballverein mindestens ein Sondertrikot oder ein besonderes Trikot hat, was auf diese Designsprache reingeht und in einer ähnlichen Ästhetik das dann irgendwie präsentiert. Also ich finde, und mittlerweile ist das Ding auch durch. Also ich weiß, ein gut gestaltetes Trikot zu schätzen, aber wenn ich dann halt emotionslos dreinblickende Models vor Urbano Kulisse irgendwo auf Fotos dann irgendwie sehe, dann weiß ich, okay, ne, Variante 35 eines dann doch auch schon gespielten Playbooks. So, ne? Das ist immer so ein bisschen das Risiko, was da drin steckt.
Wie auch alle anderen gehe ich davon aus, wir freuen uns, wenn wir unsere Fans möglichst gut kennen. Also im Bereich Marketing und Digitales sind die Daten mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Währung. Wir wollen wissen, wer folgt uns, wer feiert uns, wer sind unsere Fans eigentlich und wie ticken die? Wo helfen uns die Daten konkret? Was kannst du da verraten?
Also wie du gerade richtig sagst, ist extrem wichtig zu verstehen, was unsere Fans umtreibt, was sie interessiert, wer unsere Fans sind, wo sie leben, weil wir mit dem Wissen, das, was wir tun, viel besser auf die Bedürfnisse der Fans zuschneiden können. Es hat natürlich auch einen kommerziellen Aspekt. Ja, also, aber das beste Beispiel, und ich finde, da geht es ja manchmal auch Hand in Hand, ne? Also das Beispiel, was ich immer bringe, ein Tageskartenkäufer, von dem ich weiß, dass sie oder er 150 Kilometer vom Stadion entfernt lebt, sollte ich mit anderen Botschaften ansprechen, als ein Dauerkartenbesitzer, von dem ich weiß, 10 Minuten Fußweg. Das beginnt mit den Anreiseinformationen, aber das kann natürlich auch kommerzielle Angebote halten. In dem einen Fall ist es ein Essensgutschein, im anderen Fall vielleicht ein Tankgutschein oder mal ein Hinweis auf den öffentlichen Nahverkehr. Also das geht Hand in Hand. Ich finde, da treffen sich aber kommerzielle Interessen und das Bedürfnis der Fans eigentlich sehr angenehm. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch gerade bei einer Analyse unserer digitalen Plattform. Wir schauen ja schon sehr genau, welche Seitenbereiche auf einer bvb.de werden viel abgerufen, auch in welchem zeitlichen Kontext. Und haben daraus dann wiederum auch Ableitungen, wo müssen wir den Content besser ausarbeiten, wie müssen wir den Content strukturieren, sodass er besser gefunden wird. Das ist schon extrem wichtig. Was aber auch wichtig ist, und das hängt dann wieder mit dieser Fan-Kunde-Besonderheit bei Fußballvereinen zu tun, wir müssen halt auch, wir sind verpflichtet, extrem sorgfältig mit den Daten unserer Fans umzugehen. Ja, also die wirklich auch bei uns zu behalten. Also das Ziel ist nicht der gläserne Fan, sondern besseres Verständnis. Themen wie Datenschutz auch extrem ernst zu nehmen. Also auch grundsätzlich immer die aktive Einwilligung des Fans einzuholen, ob Daten überhaupt erhoben werden und analysiert werden können. Also das ist wirklich ein Grundsatz, weil es eine Vertrauenssache ist. Also wir haben das Glück, dass wir ja als Fußballverein diese Daten bekommen, weil die Fans sagen ja, hier ist meine E-Mail-Adresse, erzähl mir mehr davon. Das ist eine Situation, von der jedes andere Unternehmen träumt. Ja? Aber es verpflichtet uns halt zu echt sehr besonderer Sorgfalt.
So langsam biegen wir auf die Zielgerade ein. Welche drei Accounts, Medien oder Persönlichkeiten sollten unsere Hörer folgen, wenn sie sich für Digitalisierungstrends interessieren?
Habe ich mir tatsächlich sogar aufgeschrieben, da schaue ich mal einen schlauen Zettel, weil es gibt natürlich echt viele. Was ich gemerkt habe beim Schreiben, witzigerweise, ich würde keinen Social Media Account mehr empfehlen.
Ah, okay.
Sondern ich merke, dass die Accounts oder die Medienpersönlichkeiten, wie du es auch immer nennen willst, da finde ich mittlerweile die Newsletter das spannendste Format. Also ich finde so auf Plattformen wie Substack und ähnlichem da oder Medium.com, da findet man eigentlich noch das, was man früher mal in Social Media hatte, nämlich eine kuratierte Liste von interessanten Inhalten, aus denen man viel Inspiration ziehen kann. Ich habe mal drei mitgenommen, zwei deutsche und einen internationalen. Ich bin ein Riesenfan von Adam Grant. Schreibt sich mit T am Ende, ist Organisationspsychologe an der Universität Wharton. Und der hat mich damals gewonnen, weil ich hatte mal das Glück, so einen einwöchigen Managementkurs an der Uni zu machen. Da hat er einen Vortrag gehalten und hat uns ein Buch dann mitgegeben von sich. Seitdem lese ich seine Bücher eigentlich immer grundsätzlich, aber der hat auch einen extrem spannenden Newsletter und auch einen Podcast, der sehr hörenswert ist. Und da geht es viel rund um Organisationspsychologie. Und ich finde, da lernt man schon extrem viel, zumindest in der Position, in der ich bin. Und hinterfragt auch mal so die eigenen Annahmen. Und er hat eine sehr gute angelsächsisch-akademische Art, diese Inhalte auch zu vermitteln. Ich freue mich einmal im Monat auf seinen Newsletter. Dann bei dem ganzen Thema KI, was, glaube ich, das absolut wichtigste Thema ist, wo man sich Wissen drauf schaffen sollte, und zwar egal in welcher Position, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den, wenn ihr einen Takeout aus diesem Call, aus diesem Podcast mitnehmt, dann echt der. Da finde ich großartig, was der Gregor Schmalzried macht. Das ist ein Journalist, ich glaube, ist er beim BR, auf jeden Fall öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und der hat auch jetzt kürzlich ein Buch rausgebracht, was ich noch nicht gelesen habe. Das ist auf der Weihnachtsleseliste. Und der hat auch einen zweiwöchentlichen Newsletter, wo er seinen, und auch einen Podcast, wo er seinen Blick auf die aktuellen KI-Entwicklungen dann gibt. Und was ich großartig finde, ist, dass er beides macht. Er ordnet oder er durchdenkt und erklärt wunderbar die Konsequenzen von künstlicher Intelligenz in den verschiedensten Bereichen und gibt immer einen wunderbaren Kontext, um die Technologie bewerten zu können. Und gleichzeitig hat er unten dran immer eine riesen Linkliste mit Projekten, neuen Tools, die sich auch immer lohnt, dann durchzuklicken. Also der auch wirklich eine Empfehlung. Der dritte wäre Gerald Hense. Das ist jemand, den ich früher auf Social Media gefolgt bin und jetzt mittlerweile vor allem über seinen Dawai Newsletter folge. Der ist mittlerweile freier Stratege und Berater, hat wie ich einen Agenturhintergrund, kommt aber mehr aus dem Strategic Planning, macht auch dieses Hate Aid.
Okay.
Ne? Da ist er einer der treibenden Köpfe hinter. Und auch dessen zweiwöchentlicher Newsletter ist, finde ich, total lesenswert, weil er auch viel, also er hat viel gesellschaftliche Entwicklung drin, natürlich strategische Planung, was ich auch immer noch sehr spannend finde, und aber auch viel Marketing und Werbungskram, und da habe ich auch unverändert noch ein Interesse dran. Aber die drei sind definitiv folgenswert, kann ich nur jedem ans Herz legen.
Ja, bei Gregor Schmalzried, das bei mir, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, schnell auch geklingelt, der war mal im Sommer im Hotel Matze, die Folge habe ich sehr, sehr gerne gehört, und danach habe ich auch die eine oder andere Folge von seinem Podcast gehört, den gibt's, das dürfen wir jetzt ruhig einfach mal machen, in der ARD-Mediathek, der heißt auch der KI-Podcast, ja. Macht da mit drei anderen, und die paar Folgen, die ich da bislang gehört habe, fand ich auch sehr interessant. Weil wir KI gerade angeschnitten haben und es tatsächlich heute Morgen auf meinem Handy als Push aufgeploppt ist. Ein anderer Podcast, dem ich folge, heißt Diaries of a CEO. Da ist die aktuelle Folge AI Expert. We have 2 years before everything changes. Also, ne, es ist die triggernde Headline. Ich frage dich aber jetzt trotzdem mal, haben zum Beispiel jetzt Kreative, wie jetzt hier beim BVB, haben wir in 2 bis 3 Jahren noch diesen Job? Sieht der anders aus oder gibt es den gar nicht mehr?
Also ich glaube, er wird anders aussehen. Ich würde mich jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster legen, zu sagen, ich bin ein so starker KI-Experte, dass ich da eine definitive Prognose ausgehen kann. Das ist ja auch häufig ein Selbstvermarktungstool.
Ja.
Ich glaube aber schon, dass die Nutzung von KI-Technologien eigentlich jedes Jobprofil massiv verändern wird. Und ich merke das eigentlich auch immer mit jedem neuen KI-Tool, was ich ausprobiere. Ich habe jetzt mit Gemini 3, glaube ich, ist jetzt rausgekommen, ein bisschen rumgespielt. Und wenn du da mal in dem Research-Modus mal so komplexere Aufgabenstellungen reinschreibst und du siehst dir dann die Ergebnisse an, dann denkst du dir schon so, puh, das ist schon mächtig. Und ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass das jetzt dazu führen wird, dass unheimlich viele Jobs verschwinden werden, aber die Jobprofile werden sich schon extrem stark ändern, weil du von einer neuen Basis aus arbeitest. Also, keine Ahnung, jetzt bleiben wir mal in dem Thema, worüber wir zum Beispiel diskutieren würden. Ich muss keine 5 Arbeitstage mehr inklusive Nachforschung und Diskussion in ein Konzeptpapier für die neue Podcast-Strategie des BVB stecken, um eine Basis zu haben, auf der wir dann in größerer Runde diskutieren können. Das ist eine Abfrage in Gemini 3 und da bekommen wir dann, das Ding rechnet dann schon noch ein bisschen intensiver, aber da kriegst du dann nach 15 Minuten ein Paper, was auf den Punkt ist und von der aus wir dann uns unterhalten können, so gehen wir das mit? Gibt es nochmal Punkte zu hinterfragen? Müssen wir das nochmal schärfen? Aber eigentlich fängst du dann an zu diskutieren, wie können wir das, was da drin steht, eigentlich dann produktiv anwenden auf unsere tägliche Arbeit. So, weißt du, was ich meine? Das heißt, ich glaube, das hat das Potenzial, wenn die Leute alle wissen, wie sie mit diesen Tools arbeiten können, auch diese Tools, auch die Schwächen dieser Tools verstehen, wobei die, glaube ich, immer geringer werden werden. Du kannst einfach, also du arbeitest von so einem höheren Produktivitätsplateau. Ja, und schwierig natürlich, wenn du eigentlich vorher deine inwendige Aufgabe darin gesehen hast, genau solche Papers zu recherchieren und zu schreiben, dann hast du ein Problem in Anführungszeichen, weil ich auch da wieder, es ist dann einfach nur, naja, du musst halt von dem Fall dann eher in die Anwendung des Wissens kommen. Aber die reine Wissensgenerierung ist, glaube ich, was ganz stark von der KI übernommen werden wird. Also deswegen glaube ich, das wird sich ändern. Was jetzt mal so konkret, weil wir sitzen ja hier im BVB-Studio, wo ja auch Filme geschnitten werden und alles andere. Ich bleibe bei meiner These und ich hoffe, die kann ich so lange wie möglich auch glaubwürdig halten, dass synthetische Inhalte, mindestens bei dem Thema, bei dem wir arbeiten, wo es um echte Emotionen und um Echtheit dann irgendwie geht, nicht originäre Inhalte verdrängen werden. Einfach nur, weil ich glaube, dass die Leute das nicht sehen wollen. Das ist meine persönliche Annahme. So, wenn wir eine Welt haben, die eigentlich nur noch Freude an synthetischen Inhalten hat, dann sehe ich sehr pessimistisch auf die Welt als Ganzes. So. Ja. Und da müssen wir jetzt nicht mit politischer Kommunikation und hin und her. Also, aber denk das mal durch, dann landest du schon, finde ich, in recht dystopischen Szenarien. Von daher glaube ich daran, dass das Interesse der Menschen an Echtheit vielleicht sogar noch größer werden wird. Ja, weil so viel Fake da draußen ist, dass du solche Momente, wie wir sie hier beim BVB produzieren, Stadionmomente, echte Inhalte, echte Emotionen, echte Verbindungen, dass das im Wert unfassbar steigern wird. Wenn alles nur noch ein Prompt ist, um das Bild zu generieren, dann bist du doch lieber echt im Stadion. Weil da fühlst du es wirklich. Und das lässt mich eigentlich eher optimistisch, was das angeht, in die Zukunft blicken. Aber da steckt eine Annahme drin. Ich hoffe, sie ist richtig.
Ja. Wo wir beim Thema Echtheit sind, wir haben da tatsächlich in der Runde in den letzten Tagen und Wochen viel drüber diskutiert. Ich kriege da sehr viel Gegenwind. Ich bin tatsächlich jemand, der Meinung ist, dass, wenn wir jetzt mal auf Mailand gucken, San Siro, Ajax, Amsterdam, die haben Mittel und Wege gefunden, die Minuten vorm Anpfiff meiner Meinung nach etwas zu eventisieren, ohne sich komplett zu verlieren. Also zum Beispiel in San Siro wird ja eine Hymne gespielt, Lightshow, alle machen mit. Das ganze Stadion geht aus dem Sitz. Bei Ajax Amsterdam genauso. Ich treffe hier größtenteils, ich würde sagen, fast ausschließlich auf Menschen, die sagen, Lightshow in unserem Stadion, no freaking way. Jetzt, ich interessiere mich, weil ich da einfach mal gelebt habe, auch relativ viel fürs North London Derby. Die haben es jetzt unfassbar übertrieben, letztes Wochenende gegen Tottenham. Und wir waren auch in Manchester City und haben gesehen, da wurde mehr Pyrotechnik auf dem Feld gezündet als jemals auf den Tribünen. Ich würde sagen, es ist die NFL-isierung der Premier League. Deine persönliche Meinung, vielleicht auch als Fan, kann Borussia Dortmund, wird Borussia Dortmund sich da noch irgendwie mal bewegen oder sagen wir, der Ablauf, so wie er jetzt ist, wir haben ihn seit so vielen Jahren, die Fans lieben und schätzen ihn, da sollte keiner dran gehen.
Naja, die Frage ist ja immer, für wen machst du es?
Ja, ich würde.
Die Eventisierung von so einem Stadionvorprogramm ist ja kein Selbstzweck. Es sei denn, du fährst ein Modell, wo du auf Eventfans gehst.
Ja.
Und wenn ich mir die Premier League angucke, ja, Dauerkartenanteile gehen runter, teilweise auch Stadiontouristen als Zielgruppe, was kommerziell ja auch verständlich ist, weil als Tageskartenkäufer steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dir noch ein Trikot als Andenken mitnimmst, ein Schal, so, ne? Und wir haben das ja auch gemerkt in Zeiten, wo wir eine stärkere Durchmischung im Stadion haben, also die ersten Corona-Spiele, wo wir immer freie Vorverkäufe hatten. Da hast du ja schon eine Korrelation gesehen, auch was Umsätze, Merch oder so etwas angeht. Aber das ist ja nicht unser Modell. Das heißt, wir müssen ja ein Stadionprogramm machen für 55.000 Dauerkartenbesitzer und einen geringeren Anteil an Tageskartenkäufern. Also das meine ich, es ist ja insofern kein Selbstzweck, als dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Eventisierung, weil fühlt sich ja gut an. So, also das kann ja nicht das Argument sein, sondern das Wichtige ist ja, wir müssen ja, wenn wir das Stadionprogramm weiterentwickeln, das in einer Art und Weise tun, dass wir das Gefühl haben, für die Leute, die im Stadion sind, ist das auch ein Mehrwert. Es ist stimmiger, es sorgt für eine bessere Atmosphäre, es unterstützt die Stimmung. So. Und da bin ich zum Beispiel schon jemand, der sagt, klar, das können wir behutsam weiterentwickeln, aber auch immer im Austausch mit den Stakeholdern, mal wieder einen funky Anglizismus einzustreuen, dieses Stadionerlebnis tragen. So, ne? Also ich fand jetzt, wir hatten jetzt Villarreal, wir hatten jetzt mal das Licht leicht gedämmt bei You Never Walk Alone. Ein ganz kleiner Eingriff, der aber stimmungsmäßig, finde ich, sehr viel ausmacht. Weit entfernt von einer Lichtshow, ist ja auch immer, was definierst du als Lichtshow? Ja, also ich brauche jetzt auch kein Strobe-Gewitter. Wie sie das in Chelsea zum Beispiel gemacht haben. Ja, so, ne? Also das wäre jetzt, aber das ist ja, ich rede ja jetzt persönlich, das wäre jetzt nicht meine Vision für den BVB, auch als Fan würde ich mich da fremd fühlen. Und ich weiß, die 30 Minuten vor Anpfiff sind natürlich stark durchritualisiert, was ich absolut okay finde. Ja. Die Frage ist, ne, unterhält man sich da mal über die Rituale, wie man die weiterentwickeln kann, aber das kann man ja nicht von oben vorgeben, das muss ja Resultat eines Dialogs sein. Den kann man ja immer führen. So. Und ich finde, in den Minuten davor, worüber wir ja auch schon oft geredet haben, ist, wir kehren immer wieder zur Musik zurück, welche Stadion-Playlist haben wir, welche Songs haben wir. Ne? Wir hatten sehr lange, sag ich mal, eine Menge 90er-Jahre BVB-Schlager drin, die haben wir mal einfach ausgetauscht mit ein paar geschmackvolleren Songs. Ich finde, das ist immer eine Diskussion, die es sich lohnt zu führen. Und glaube ich, dass diese Eventisierung von Stadionvorprogrammen, ich persönlich sehe sie sehr kritisch, weil es muss, ne, bottom line, immer zielgerichtet sein, mit welchem Zweck machen wir das denn eigentlich. So.
Ja, und das, ich finde auch authentisch. Und wenn wir als Fußballliebhaber nach England gucken, Mutterland, das Vermeintliche des Fußballs, und du denkst daran, was bietet es mir, und dann kriegst du da Chingerassabum, überschreibe ich es jetzt mal vom Anpfiff, das ist ja gar nicht das, was ich erwarte, das ist ja gar nicht das, was ich jetzt für mich da suchen würde. Die Frage stelle ich aber auch mit Veränderungen im Vorfeld so ein bisschen hin dahingehend, meine Kinder und auch die von Freunden von mir sind jetzt in dem Alter, wo sie, ja keine Ahnung, also definitiv so langsam ins Teenager-Alter kommen, und ich möchte natürlich wissen, haben die irgendwann auch nochmal Interesse, an einem kalten, regnerischen Freitagabend in einem Fußballstadion zu stehen und sagen, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, so wie ich damals. Ja. Ne? Und da frage ich mich dann halt, muss man denen ein anderes Fußballerlebnis bieten, als man es mir vor vielen Jahren bieten musste?
Naja, die Frage ist ja, wollen Sie das immer haben? Also würden Sie, also das ist das Ziel Dauerkarte und der regelmäßige Stadionbesuch, oder das Ziel auch mal den Stadionbesuch zu schätzen? So, ne? Und das ist, da machst du ja echt ein weites Feld auf, weil ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Ich glaube, wir beide sind von der Generation her noch, wir sind so Nick Hornby-Fans, wie ich das immer liebevoll nenne. Ja?
Und wie? Bestes Fußballbuch meiner Meinung nach, müsst ihr alle mal gelesen haben.
Exakt. Und das war, ist aber geschrieben worden, bevor die Premier League damals den Wandel hatte und sich in die Richtung entwickelt hat, wie sie dann irgendwie heute ist. Aber guck mal, mein Take ist immer, Fußball changiert eigentlich zwischen zwei Polen. Das eine ist, Fußball ist Identitätsstifter und Quelle von regionaler Zugehörigkeit und ist ein sozialer Faktor. Und am anderen Ende ist Fußball aber auch ein Entertainment-Produkt. Etwas, was du dir, wo du Samstagnachmittag sagst, okay, ich schalte jetzt das BVB-Spiel an und binge jetzt nicht die Netflix-Serie. So, und zwischen diesen beiden Polen müssen wir uns irgendwie bewegen. Und jetzt auf deine Kinder gemünzt, ist ja eigentlich die gleiche Frage. Nehmen die den BVB als ein Entertainment-Angebot wahr, auch im Kontext eines Stadionbesuchs, nach dem Motto, ach ja, dann gehe ich mal wieder zum BVB? Oder nehmen sie es als ein Identität-Angebot wahr? Ich bin Borussin. Und ich will bei jedem Spiel dabei sein. Nochmal, also da könnten wir die nächste Podcast-Folge drüber machen. Aber ich glaube, ich habe immer die Stärke der Bundesliga insgesamt, aber auch von Borussia Dortmund empfunden, dass wir halt eine so starke identitätsstiftende Fußballmarke sind, Organisation, Verein sind. Also Verein wirklich im wörtlichen Sinne.
Ja.
Ne? Und nicht Club, wie es in UK ist. Und ich glaube sogar, dass das ist die Dialektik da drin, dass uns das auch die Stärke in der Sichtbarkeit im Ausland irgendwie gibt. Weil als ich in den USA war, war dieses, die Tatsache, dass wir eine so eine identitätsstiftende Rolle haben, dass wir eine gelbe Wand haben, dass wir so eine Clubgemeinschaft haben, dass wir halt member-owned sind, wie sie da drüben sagen, das hat eine Faszination ausgeübt auf die Fans in den USA, weil es so konträr ist zu deren Sportmodell.
Die nur Franchises kennen, ja.
Exakt, ja. Dass ich glaube, das gibt uns tatsächlich auch eine Stärke, weil wir dann eine Alternative zu Reihen, und da schließt sich der Kreis, zu rein Entertainment-geboten oder Entertainment-fokussierten Sportangeboten sind. Wir sind halt was anderes, wir sind halt mehr. So. Aber das ist ja kein Entweder-Oder. Wir müssen ja trotzdem auch, zurück zu der Ausgangsphase, wir müssen entertainig genug bleiben, damit die Leute die Möglichkeit haben, in die Identität reinzuwachsen. Weil dieses klassische, ich werde reingeboren in so eine Identität, Papa nimmt mich mit ins Stadion und, ne, und so, das ist, glaube ich, schwierig mit jungen Zielgruppen, weil da einfach Medienkonsum, Identifikationsangebote, alle ganz anders geworden sind. Guck mal, was hatten wir denn in den 90ern? Ich hatte einen Plattenladen, Thrasher Magazine, naja, und BVB. Daraus baut man sich so seine Identität zusammen als Jugendlicher in den 90ern. Und heutzutage öffnest du deinen TikTok-Feed und findest wahrscheinlich in einer Stunde 45 verschiedene kulturelle Phänomene, denen du dich zugehörig fühlen kannst. Das ist eine komplett andere Situation.
Ja, das Grundrauschen ist deutlich lauter geworden. Oh, ja. Das können wir definitiv sagen.
Alex, tausend Dank für deine Zeit. Wir haben es eingangs schon gesagt, Podcast magst du. Wen sollten wir mal aus der BVB-Mitarbeiterschaft in dieses Format hier einladen?
Nee, jetzt muss man zu seiner Verteidigung sagen, es sind mittlerweile fast 1000. Also yeah. Die Auswahl ist groß.
Das kommt dazu. Ich würde das jetzt gar nicht runterbrechen auf einen Namen, aber als Themenbereich, weil ich den persönlich total spannend finde, ist der ganze Bereich Sportdatenanalyse. Und vielleicht auch mit so ein bisschen in Richtung Scouting, da mal drüber nachzudenken. Weil ich finde, das ist so ein Faktor, wo Digitalisierung so einen richtigen Einfluss auf unser Kerngeschäft eigentlich hat. Und da mal Verständnis für die Möglichkeiten, aber auch die Limitierung irgendwie zu schaffen, fände ich, glaube ich, super interessant. Also das wäre mal ein interessanter Blick hinter die Kulissen, glaube ich, der sich lohnen würde.
Ja, auch weil es Vereine, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Brentford in England gibt, die angeblich einen Teil ihres Erfolges gerade daraus beziehen, dass sie so fortschrittlich und viel auf Daten achten.
Exakt.
Jetzt steht es hier nicht mehr auf unserem Moderationszettel, aber Dana, auch an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil man muss ganz ehrlich sagen, vor ungefähr einer Stunde und 30 Minuten war dein Tag noch ganz anders
ganz
geplant
genau,
und
ja.
Dann ist ein Kollege ausgefallen kurzfristig und dann habe ich gesagt, du bist zwar gerade erst seit einer Woche bei uns, aber richtig. Komm doch einfach eben dazu. Also vielen Dank für deine Flexibilität, vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Danke euch, hat mir sehr
danke.
Viel Spaß gemacht.
Ja, Alex, auch von mir nochmal vielen Dank, dass du das mitgemacht hast und du hast es selber angeschnitten, wer weiß wann, aber eines Tages müssen wir nochmal eine zweite Folge mit dir machen.
Sag Bescheid.
Danke.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.